herzlich willkommen zum Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. Heute geht es um Bäume, und zwar nicht um tote Bäume, die ja in der Architektur und als Baustoff Holz eine immer größere Rolle spielen. Nein, es geht um lebende Bäume und die Frage, welche Potenziale und Widersprüche ein Bauen auf Baum in der Architektur und Landschaftsarchitektur mit sich bringen. Genau das untersucht nämlich eine Ausstellung im Architekturmuseum der TU München, die noch bis Mitte September dort zu sehen ist. Bei mir im Studio begrüße ich meine Kollegin Susanne K. Hallo Susanne.
Hallo.
Und per Videocall ist uns eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung zugeschaltet, Christina Pujkilovic. Herzlich willkommen.
Hallo.
Christina Pujkilovic ist an der TU München tätig. Sie forscht und lehrt dort zu grünen Technologien in der Landschaftsarchitektur und ist gemeinsam mit Ferdinand Ludwig, den wir hier auch erwähnen, für diese Ausstellung in München verantwortlich als Kuratorin.
Ja, die Ausstellung Trees, Time, Architecture beschäftigt sich mit dem komplexen Verhältnis von Menschen und Natur und speziell mit Bäumen und gebauter Umwelt. Es geht hier aber weniger um Stadtbegrünung, wie man ja vielleicht meinen könnte, als um ein radikales Umdenken. Die Bäume werden zu Protagonisten in der Architektur. Und diese neue Disziplin hat den Namen Baubotanik. Könnten Sie dieses Konzept ein wenig erläutern?
Ja, sehr gerne. Die Ausstellung thematisiert nicht nur die Baubotanik, da gehe ich vielleicht gleich darauf ein, sondern generell einmal das umfassende Thema Baum. Denn was mit Baum passiert, vor allem in urbanen Räumen, ist, dass der Baum oft als Dekorationselement in den Hintergrund rückt. Baum wird sehr stark romantisiert und idealisiert. Die wenigsten von uns, wenn sie an Baum denken, würden erstmal ein negatives Bild dazu im Kopf haben. Und das wollen wir antriggern oder anstoßen mit dieser Ausstellung, dass Baum eine sehr unterschiedliche Dimensionen einnehmen kann. Denn Baum ist 350 Millionen Jahre alt und hat bis kurz vor der Industrialisierung in dieser Zeit CO2 eingelagert. Und so ist die Kohle entstanden zum Beispiel, die wir jetzt als fossilen Baum seit der Industrialisierung eben verfeuern in einem sehr kurzen Zeitraum. Und Baum ist nicht nur eben CO2-Speicher oder fossiler Baum, sondern auch ein politisches Element, stark kontrovers. Baum steht zum Beispiel bei den Protestbewegungen im Hambacher Forst, die wir alle kennen, sehr stark auch in diesen Bewegungen im Zusammenhang. Und Baum ist sehr stark und dringend benötigt in unseren Städten. Vor allem, wenn wir uns jetzt diesen Sommer als Exemplar nehmen zur Kühlung und für lokale Funktionen, die Schattenwirkung und auch die Biodiversität. Und was da auch im Zusammenhang steht, ist diese Annahme, die es gibt, dass Baum, wenn wir zum Beispiel unsere Städte bepflanzen würden, Baum den Klimawandel umkehren könnte durch die CO2-Einlagerung, was eben meistens gar nicht möglich ist. Denn ein Baum steht in einem Stadtgebiet im Durchschnitt etwa 25 Jahre lang. Also ein Baum wird sehr jung quasi nur in Städten stehen durch eben den Druck an Umbau und wie wir Baum zum Beispiel bei Neubauten in Innenhöfen auf Tiefgaragen pflanzen, die dann nach 30 Jahren wieder erneuert werden müssen und der Baum so gehen muss. Aber da spielt natürlich die zeitliche Komponente eine Rolle. Mhm. Denn Baum kann eigentlich weitaus älter werden. 200, 300, 500 bis zu 1000 Jahre alt. Und steht eigentlich so in seinem Teenageralter in unseren Städten. Mhm. Und das ist das, was wir aufzeigen wollen, die zeitliche Dimension, die dahinter steht, deswegen Trees Time Architecture, die auch in eigentlich allen Exponaten und gezeigten Themen immer als ein Layer dahinter steht und eben nicht den temporären Aspekt, den er eben oft einnimmt. Und da ist natürlich Baubotanik ein Themenfeld der Ausstellung. Also es nimmt ein Drittel eigentlich der Ausstellung ein. Und die Baubotanik beschäftigt sich mit der lebenden Architektur. Also wir haben quasi Themenfelder, die wir aufreißen, den Baum eben in seiner Dimension, wie ich es gerade sehr kurz angerissen habe. Dann Baum und Architektur in einem Nebeneinander. Also eben Baum steht in einem Innenhof, Baum wird auf einem Gebäude gepflanzt, wird in einem Gebäude integriert, aber trotzdem wächst Baum nicht mit Architektur, also so wie wir es eher im klassischen Sinne kennen. Und dann kommen wir eben zur lebenden Architektur, zur Baum als Architektur. Und in der Baubotanik ist es so, dass Bäume miteinander verwachsen werden, also zwei individuelle Bäume durch technische und mechanische Mittel. Und es so eine Transformation gibt, dass aus zwei Bäumen ein Baum wird und so alle Nährstoffe und der ganze Wasserhaushalt geteilt werden und der Baum so viel leistungsstärker wird und dann auch als statisches Mittel eingesetzt werden kann in Form dieser Verwachsung, indem zum Beispiel Brückenelemente oder die Trägerelemente eingewachsen werden können und so dann getragen werden von diesem Baum und das dann eine Symbiose ergibt und eben die Architektur, die lebende Architektur dann immer weiter wächst und am Leben bleibt und in einem ständigen Prozess sich befindet, der natürlich auch sehr viel mit sich zieht. Man muss das Ganze pflegen, man muss sich darum kümmern. Es gibt eben keinen Zeitpunkt des Abgeschlossenen und das ist uns auch ganz wichtig, weil wir eben davon lernen wollen. Also Baum wird jetzt nicht alle unsere Probleme, die wir in Zukunft haben werden, lösen können. Mhm. Aber wir wollen eben davon lernen, von diesen Prozessen. Was bedeutet es denn, wenn man sich um Architektur wirklich kümmern muss, wenn man diese pflegen muss, wenn man immer wieder zurückkommen muss und sich dem zuwenden muss? Und bei konventioneller Architektur ist es ja nicht anders. Ein Gebäude ist ja nicht fertig, wenn es quasi fertig gebaut worden ist und dann kümmern wir uns nicht mehr darum, sondern es braucht ja trotzdem auch diese immerwährende Pflege und Zuwendung, so dass wir Gebäude länger erhalten können, dass Gebäude vielleicht auch eben ein Alter von 200 Jahren erreichen und wir dann so anders mit den Ressourcen umgehen können zum Beispiel.
Wobei ja ein entscheidender Unterschied ist natürlich, wenn jetzt mit Bäumen, mit lebenden Bäumen gebaut wird und das wird ja auch erwähnt, dass natürlich das nicht unbedingt vorhersehbar ist, wie die genau wachsen. Und das ist ein großer Unterschied natürlich zu einem statischen Gebäude, was sich ja höchstens vielleicht ein bisschen absenkt und wo man alles Mögliche erneuern muss. Aber der Baum ist ja doch eine bisschen schwierige Konstante oder vielleicht auch nicht direkt als Konstante zu bezeichnen. Das heißt ja auch, dass es um ein anderes Weltbild geht, wenn man da mit Komponenten arbeitet, die sich verändern, die in Bewegung sind, und also quasi ein dynamisches Element in das Ganze hineinbringen. Wie kann man denn so ein Umdenken auch in der Öffentlichkeit verankern oder dem nahe bringen, dass es da wirklich um eine andere Sichtweise gehen muss?
Ja, es geht, wie Sie es angesprochen haben, um das Unvorhersehbare. Also man kann nicht unbedingt abschätzen, was passiert mit einem baubotanischen Bauwerk oder mit einem Bauwerk, das eben aus lebenden Bäumen besteht. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja mit jedem anderen Element, nicht nur jetzt im Architekturkontext, sondern generell in unserem Alltag, in unserem Leben ja auch so. Wir können eigentlich sehr wenig vorhersehen. Es ist eigentlich immer die Komponente da, dass etwas nicht wirklich komplett bis zum Ende planbar ist. Denn womit wir auch vor allem in der Forschung und auch mit unseren Studierenden, also in der Lehre arbeiten, ist eben mit der Komponente, dass wenn man mit Baum plant, zumindest versucht, ein Stück weit in die Zukunft zu gucken. Also wir fertigen Diagramme und Prognosen an, was könnte denn mit diesem Entwurf, mit diesem Bauwerk in 50, in 100, in 200 Jahren passieren. Also das zumindest zu antizipieren, was sein könnte und darüber nachzudenken. Natürlich wissen wir das nicht, was mit unseren Städten in 200 Jahren geschehen wird. Wir haben da eine sehr interessante Grafik dazu in der Ausstellung auch, die einen Baum zeigt, der 200 Jahre alt ist und im Gegensatz dazu die Stadtentwicklung, die 200 Jahre alt ist. Und wenn man annimmt, eben zurückgeht 200 Jahre, wir befinden uns jetzt hier zum Beispiel in München und 200 Jahre zurückdenkt, wer hätte denken können, dass sich diese Stadt in der Richtung entwickelt? Aber was muss passieren, damit eben Bäume 200 Jahre alt werden können? Das heißt, es braucht in gewisser Weise eine Aufmerksamkeit dafür, eine Bewusstheit, was Bäume eigentlich für uns wirklich bedeuten, was für Funktionen sie haben und dass sie dann halt auch schützenswert sind. Ich erzähle dazu eigentlich immer sehr gerne von einem unserer wissenschaftlich-kuratorischen Beiräte der Ausstellung, Noël van Doorn, der uns beraten hat, der ein Projekt in den Niederlanden gestartet hat vor ein paar Jahren und versucht hat, einen Baum 100 Jahre stehen zu lassen. Also er hat versucht, Menschen zu finden, die einen Vertrag unterschreiben, einen Baum 100 Jahre an einem Standort zu garantieren. Mhm. Und es ist sehr interessant, weil Noël van Doorn niemanden gefunden hat, der das macht. Es wollte niemand diese Verantwortung übernehmen, sich um einen Baum 100 Jahre zu kümmern oder zu gewährleisten, dass vielleicht auch die Generation danach diese Verantwortung übernimmt und sagt, okay, es gibt kein neues Bauvorhaben hier oder es steht an einem Standort, dass ich das gewährleisten kann. Und das stößt schon zum Nachdenken an.
Kurz einhaken, weil ich finde das sehr spannend. Es gibt auch in Wien zum Beispiel die berühmte Mozart-Platane, die ist so alt, die steht am Rennweg, glaube ich, und angeblich hat Mozart darunter schon gesessen. Also einerseits ein gewisser Kult um alte Bäume, die Menschen finden das faszinierend. Andererseits haben Sie vorher erwähnt, dass nach 30 Jahren die Bäume ausgedient haben, so die Stadtbäume. Ist das wirklich so? Können Sie das nochmal präzisieren? Weil 30 Jahre, das wäre ja in Bezug auf Bäume ja nachgerade dann ein Wegwerfprodukt.
Ja, es ist natürlich nur ein Durchschnittsalter. Natürlich haben wir Bäume im Stadtraum, die weitaus älter sind, aber die Mehrzahl der Bäume eben nicht. Also wir thematisieren dazu in einer Installation vor dem Museum, das wir Baumlager nennen, den Baum als Produkt. Und natürlich sind diese 30 Jahre eben ein Durchschnittsalter. Also es gibt Bäume, die weitaus älter sind in einer Stadt, also wie jetzt eben auch am Beispiel von München zum Beispiel. Aber eben die Mehrzahl der Bäume wird nicht so alt. Und der Baum als Produkt, dieses Baumlager, thematisiert eben das Baumschulverfahren und wie wir mit Bäumen in der Planung, in der Stadtplanung, in der Landschaftsarchitektur und Architektur umgehen. Und zwar, dass Bäume herangezogen werden, nicht als diese natürlichen Komponenten, so wie wir das vielleicht ansehen, sondern wirklich als Produkt. Ein Baum in der Baumschule ist höchst technologisiert. Mhm. Also jeder Ast wächst genau an der Stelle, wo er wachsen soll. Die Nährstoffe und das Wasser ist genau dosiert bis aufs Kleinste. Und dann sind es natürlich auch wahnsinnige Flächen. Also es ist eine Maschinerie, die Bäume heranzieht, die dann wiederum geordert werden, bestellt werden als Produkt und dann über weite Strecken mit Schwerlastern an den Ort gefahren werden müssen, wo sie dann gepflanzt werden, weil man natürlich auch die Zeit nicht hat oder sich nicht nimmt, um Bäume wachsen zu lassen. Also eben diese 30 Jahre zum Beispiel zu warten, bis ein Baum so groß ist, bis er wirklich die Funktion einnimmt, die es braucht. Also eben die Schattenfunktion und weil dazu braucht es ja einfach eine gewisse Größe. Und da gibt es auch ein sehr interessantes Projekt dazu von Architekten Sørensen aus Dänemark, der einen Wohninnenhof geplant hat für eine Mehrfamilienwohnanlage. Und es ist auch schon ein bisschen älter, das Projekt, aber er ist da ganz radikal an die Sache herangegangen. Und zwar hat er nicht Bäume bestellt, sondern er hat einfach die Samen der Bäume ausgesät, und zwar Eicheln, und zwar ganz viele davon, und hat dann gesagt, ja, wir müssen uns halt diese Zeit nehmen, 25 bis 50 Jahre, bis wir halt diesen Hof begrünt haben.
Okay.
Und das bedeutet natürlich auch, dass jemand, der dort am Anfang eingezogen ist, erstmal eher Büsche vorfindet oder sehr kleine Bäume, und die Leute jetzt eben nach 50 Jahren, die Menschen, die dort wohnen, jetzt einen sehr viel größeren Baumbestand, ein ganz anderes Bild haben. Aber das ist natürlich diese Komponente Zeit wieder, dass in unserer sehr schnelllebigen Gesellschaft auch die Zeit dafür nicht da ist, Natur wirklich den Raum zu geben oder Baum dem Raum zu geben, zu warten, bis er die Zeit hat, dass er wächst. Und dann ist natürlich das Thema, was dahinter steht, wir erkaufen uns die Zeit. Und ein anderer Aspekt davon ist natürlich, wie Planung, wie Bauvorhaben funktionieren, dass ein Landschaftsarchitekt oder ein Architekt ja anteilig nach Budgetsumme des Projekts bezahlt wird. Also nicht damit gemeint, dass ein Baum jetzt wahnsinnig teuer ist, gar nicht. Aber so ein Projekt, wie von Sørensen beschrieben, hat halt eigentlich nichts gekostet. Mhm. Also es kostet nichts, Samen zu nehmen und sie auszusäen und dann zu warten, sondern es ist ein sehr radikaler Ansatz, eben zu sagen, und es funktioniert natürlich nicht in dieser Gesellschaftsform, in der wir leben, weil natürlich alles einen kapitalistischen finanziellen Gegenwert hat, was ja auch in Ordnung ist. Aber das ist das Thema, das dahinter steht.
Ja, aber ein Gegenbeispiel dazu, also so eine radikale Obsession, könnte man vielleicht meinen, würde ich in dieser Sammelleidenschaft von Bizina Ivanishvili sehen, der ja porträtiert wird in dem Film, den sie auch ausstellen, Taming the Garden, wo es darum geht, uralte Bäume einfach zu entwurzeln und zu verpflanzen in seinen privaten Park. Also da sieht man irgendwie, er hat da irgendwie diese große Zuneigung oder wie auch immer das Geltungsbedürfnis, einfach diese tollen Bäume in seinem Park zu präsentieren. Da sieht man ja dann wiederum auch, auch diese Bäume werden wahrscheinlich gekauft. Und er kann das natürlich machen mit seinem Vermögen. Und da geht's auch wieder, ja, um diese Kapitalisierung. Aber da geht's jetzt andersrum um diesen Wert der Zeit, ja, den der Baum gespeichert hat.
Das ist das beste Beispiel an ich kaufe mir Zeit. Also finanzieller Wert gegen Zeit. Weil natürlich konnte der Herr, der in Taming the Garden porträtiert wird, nicht 200 bis 500 Jahre warten, bis er die Größe der Bäume erreicht hat, sondern es eben in Georgien wurde das ja aufgenommen, im Land herumgefahren und hat nach solchen Bäumen gesucht und sie dann eben verpflanzen lassen. Und was dann natürlich auch der große Kontrast ist, dass er wahnsinnig viele junge Bäume dafür fällen musste, um Straßen zu bauen, um diese großen Dimensionen, die Wurzelballen ja auch angenommen haben, um die transportieren zu können, bis eben zum Wasser, bis er sie dann verschifft hat und in seinen neuen botanischen Garten eingepflanzt hat, wo dann ein sehr großer Anteil, Prozentanteil dieser Bäume wieder gestorben ist oder quasi nicht überlebt hat, weil sich ein sehr alter Baum eben sehr schwierig verpflanzen lässt. Und was da auch interessant ist, wenn man sich die Interviews anhört oder ansieht, die Salome Yashi, die Filmemacherin, mit den Menschen dort geführt hat, die die Bäume verkauft haben, die erst viel später im Nachhinein verstanden haben, was sie da eigentlich getan haben. Denn eben wenn ein Baum 200 Jahre auf dem eigenen Grundstück steht und mehrere Generationen der eigenen Familie diesen Baum als Beobachter hatten oder als Teil eigentlich ihres Lebensumfeldes, der dann plötzlich einfach weg ist. Also auch der emotionale Wert, der hinter so einem alten Baum steht und das gar nicht, das eben im Nachhinein erst verstanden haben. Und das sind natürlich auch, also der emotionale Wert ist natürlich nicht zu unterschätzen, denn wenn wir den vielleicht mehr hätten, würden wir natürlich anders mit Baum umgehen. Was ich sehr oft in meinen Seminaren mit Studierenden anspreche oder eine Frage, die ich am Anfang einer Lehrveranstaltung stelle, ist die Erinnerung an einen Baum, der besonders bedeutsam war im eigenen Leben. Und was da in den meisten Fällen als Antwort kommt, ist ein Baum aus der Kindheit. Also wir alle hatten irgendwann mal einen Baum in unserer Kindheit, der einen sehr wichtigen Stellenwert eingenommen hat, den wir beklettert haben, an dem vielleicht eine Schaukel hing, unter dessen Baumkrone wir lagen und uns dort aufgehalten haben. Aber haben wir das jetzt im Erwachsenenalter noch? Also kaum jemand nennt heute als Erwachsener so einen Baum, zu dem er einen Bezug hat. Und warum ist es eigentlich so? Warum machen wir das nicht?
Eine Frage dazu. Es gibt ja gesetzliche Rahmenbedingungen. Mein Eindruck ist, dass die durchaus schon sehr gut sind. Also man kann ja in einer Stadt, wo Baumkataster besteht, nicht einfach einen Baum umschneiden. Auch die Baubehörde bei der Baubewilligung geht ja darauf ein. Oder ist das zu wenig aus Ihrer Sicht? Müsste es da noch viel strengere, auch gesetzliche Maßnahmen geben?
Ja, natürlich könnte es da andere Regularien geben, aber es ist schon auch ein gesellschaftliches Thema. Also wie gehen wir als Allgemeinheit damit um? Oft fällt es uns ja auf, erst wenn kein Baum da ist. Also wenn wir zum Beispiel in einem Straßenzug leben, in dem es eben keine Bäume gibt und eben vor allem jetzt im Sommer wir eine Hitzewelle haben und der Straßenraum sich nicht mehr abkühlt, im starken Gegensatz dazu, wenn wir in einem Gebäude leben, wo zum Beispiel sehr nah am Gebäude ein sehr großer Baum steht und dann eben die ganze Kühlleistung spürbar ist. Oder wenn ein Baum gefällt wird. Aber ja, es braucht da einfach ein generelles gesellschaftliches Umdenken vielleicht eher. Und da spielt natürlich auch wieder das Thema der Baubotanik eine Rolle oder auch der Baumfassaden, die natürlich sehr nah Bäume an eine Fassade pflanzen. Wir hatten da auch ein Projekt, das sich Illegal Trees nennt. Das heißt, Studierende haben im Stadtraum München untersucht, wo illegale Bäume stehen. Bäume, die laut die Norm eigentlich dort gar nicht stehen müssen. Denn ein Baum muss einen gewissen Abstand von der Fassade haben, 1,5 Meter, um sicherzugehen, dass eben der Wurzelraum nicht mit dem Gebäude kollidiert. Und diese Bäume stehen eben viel näher an den Gebäuden dran, weil sie vielleicht nicht in der Planung berücksichtigt worden sind und dann viel größer geworden sind als angenommen war oder vielleicht auch natürlich dort aufgegangen sind. Und den Wert, den diese Bäume dann haben für die Menschen, die sich in den Gebäuden befinden, das ist ja nicht nur die Funktionsleistung der Kühlung, denn die ist enorm. Also man würde vermutlich keine Klimaanlage in solchen Gebäuden brauchen oder sehr viel weniger Kühlleistung vom Innenraum heraus, weil durch die Transpirationsleistung, also durch die Verdunstung, die der Baum einnimmt, kompensiert er da sehr viel. Und es geht aber auch um eine atmosphärische Wirkung. Denn wenn man sich vorstellt, man schaut aus dem Fenster hinaus und sieht direkt in die Baumkrone und eben in das Blätterdach und hat einen direkten Bezug auch zu dem Lebensraumbaum, also zu den Vögeln und Tieren und Insekten, die sich in dem Baum befinden, und wächst zum Beispiel so auf, wächst man ja in einem ganz anderen Bewusstsein zu Baum auf, als wenn man das nicht hat, weil man einen viel stärkeren Bezug dazu hat. Also das sind ganz viele, viele Aspekte, die damit reinspielen. Ja.
Ja, so wie Sie das beschreiben, ist es ja aber auch so, also der Baum ist ja nicht nur ein Lebensraum, sondern auch ein Lebewesen. Und das kommt ja eigentlich wahrscheinlich zu wenig raus im Umgang mit den Bäumen seitens der Menschen. Andererseits spürt man aber schon, also wenn irgendwo Bäume sind, ja, wo ein Platz begrünt wird und so weiter, da kommen die Leute dann natürlich viel lieber hin. Also man spürt das ja sofort, dass die Aufenthaltsatmosphäre sich sehr stark verbessert. Ja. Das ist schon auch sehr interessant zu beobachten, weil wenn man mit Leuten dann spricht, auch wenn es darum geht, dass irgendwelche Bäume abgesägt werden, dann gibt es ja oft welche, die sagen, ja, das wollen wir nicht, wir wollen den Baum behalten und sich da wirklich auch dagegen stellen, bloß können sie sich dann oft nicht durchsetzen.
Naja, also es gibt ja auch so ein bisschen so einen Abtausch bei größeren Bauprojekten, wo Bäume entfernt werden müssen, angeblich. Gibt es dann Nachpflanzungen von Jungbäumen? Wenn man aber natürlich rein zum Beispiel auf die CO2-Bilanz schaut, dann weiß man, okay, 20 Bäume gepflanzt, ersetzt nicht 1 zu 1 20 Bäume gerodet.
Genau, ja.
Und in der Ausstellung, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, geht es ja auch darum, glaube ich, sehr stark dieses Gefühl zu vermitteln. Ja? Also dass Bäume eben Lebewesen sind, deswegen auch in Verbindung mit der Zeit. Und sehr stark die Aufforderung auch, diesen Wandel irgendwie ein bisschen mehr zu akzeptieren vielleicht. Ein tolles Beispiel finde ich da auch diese Living Bridges, die Sie ja auch porträtieren in Nordindien, wo aus Baumwurzeln diese Brücken gefertigt werden, die ja auch ziemlich viel Zeit brauchen. Wie sehen Sie da die Reaktion von den Menschen, beziehungsweise wie würden Sie da die Interaktion sehen, jetzt vom Publikum her und natürlich auch von der Präsentation her?
Ja, die Living Root Bridges, die lebenden Brücken in Indien, sind da natürlich ein sehr gutes Beispiel für lebende Architektur. Also ich selber war auch letzten November dort als Filmemacherin und habe einen Film über die Brücken gemacht für die Ausstellung. Das heißt, ich konnte das hautnah erleben, was das bedeutet. Und das sind halt Menschen, es ist eine Kultur, die Khasi People, die eben seit ganz, ganz vielen Generationen sich damit beschäftigen, aus einem Bedürfnis heraus, weil eben das Gelände dort sehr steil ist, sehr topografisch geprägt und es eben sehr starken Monsunregen mehrere Monate lang gibt. Das ist eines der regenreichsten Regionen auf der Welt. Und die Ansiedlungen, also die Wohnstätten, befinden sich quasi auf der Anhöhe. Und die Täler, in denen die Landwirtschaft und die Lebensmittel produziert werden, sind in den Tälern, weil es dort viel wärmer ist. Und dann muss man natürlich ungefähr 1600 Höhenmeter jeden Tag zurücklegen durch sehr schwieriges Gelände. Und was passiert, wenn der Monsunregen kommt, dass diese Täler eben volllaufen mit Wasser und sehr große, starke Flüsse entstehen, so dass man diese Täler dann nicht mehr queren kann. Und dann entstand vermutlich irgendwann das starke Bedürfnis, okay, wir müssen aber diese Felder erreichen. Und so hat man angefangen, diese Brücken zu bauen aus Luftwurzeln, wo andere Baumaterialien nur sehr schwer hinzutransportieren sind. Und es ist so, dass eine Brücke eben 30 bis 40 Jahre, je nachdem, braucht, um ihr volles Alter, ihre volle Tragfähigkeit zu erreichen. Das heißt, wenn ein Brückenarchitekt, und das sind eben ganz oft Männer, eine Brücke plant, eine Brücke baut, wird er vermutlich diese Brücke in seiner Lebenszeit niemals benutzen können. Und da steckt eben diese Generationsthematik dahinter, dass etwas geplant wird für die Generation, die nach mir kommt. Also dieses, ja, ein Stück weit auch Selbstlose, okay, ich muss oder ich kann das gar nicht für mich planen, sondern ich weiß, ich plane das eben für die, die nach mir kommen oder sogar noch länger hinaus. Und das ist eigentlich, finde ich, einer der interessantesten Aspekte, die da drin stehen. Und natürlich ist die Kultur der Khasis auch eine andere. Es steckt ein matrilineares Gesellschaftskonstrukt dahinter. Das heißt, der Besitz wird an die weibliche Linie weitervererbt und nicht wie in unseren Breitengraden quasi an die männliche. Und es ist auch so, dass wenn ein Mann quasi keine weiblichen Verwandten hat und auch nicht geheiratet hat und eben auch keine weiblichen Nachfahren hat, er ein sehr starkes Bedürfnis hat, was passiert denn eigentlich mit meinem Leben? Ich hinterlasse ja dann nichts. Also diese, ich werde nicht erinnert. Und dann wird quasi eine Brücke gebaut. Also es sind da ganz viele Komponenten. Und dann natürlich ist auch dieser Baum, der Fikusbaum, auch ein spiritueller Wert für diese Menschen, für die Kultur, was dazu führt, dass diese Brücken, Bäume, lebende Architektur, aber auch Wälder sehr stark unter Schutz stehen, weil da eben nochmal so eine andere Komponente mit reinspielt. Also es ist eine wahnsinnige Fläche an unberührten Wäldern, die es dort gibt, weil es eben sogenannte Sacred Forests sind, die unter dem Schutz der Gemeinschaft stehen. Das heißt, wenn man so einen Wald betreten möchte, muss man erst zum Dorfältesten gehen und fragen, ob man das überhaupt darf. Und dann quasi kommt man nur in Begleitung mit jemandem dort hinein. Und es ist auch strengstens verboten, irgendwas dort mitzubringen oder dort zu lassen und auch nichts, nicht mal einen Stein oder ein Blatt, wieder mit hinauszunehmen. Also es ist ein, also ein Naturschutz mal 100 quasi. Und das sind natürlich alles so Aspekte, von denen wir lernen können. Und ja, wo wir uns vielleicht auch hinterfragen können, warum passiert es mit unseren Wäldern nicht? Oder wie gehen wir mit unseren Wäldern um?
Sehen Sie irgendwo bei uns in Europa oder in der westlichen Welt sozusagen irgendwo Beispiele, wo ein Architekt oder eine Architektin sowas auch nur ansatzweise umsetzt?
Also die lebende Architektur ist jetzt auch quasi keine Erfindung der Baubotanik. Also wir haben da zum Beispiel einmal das Thema der Tanzlinden, die in Mitteleuropa, vor allem im Mittelalter, sehr stark verbreitet waren, die eben den Dorfbaum, die Linde, die ja ein sehr wichtiger Bestandteil für ein gemeinschaftliches Leben heute noch darstellt, also vor allem in kleineren Gemeinden, wo sich das Leben einfach drumherum abgespielt hat, wo man sich getroffen hat, wo man Markt abgehalten hat, Gericht abgehalten hat, Feste gefeiert hat. Und irgendwann hat sich dann daraus entwickelt, ja, aber wir wollen nicht nur unter der Linde das machen, sondern wir wollen das auch in der Baumkrone machen, und hat dann so angefangen, diesen Baum zu führen, zu ziehen, mit die Äste so zu leiten, dass sie eben Plattformen tragen können. Und man hat sich dann in die Baumkrone bewegt. Aber natürlich haben wir auch so eine Art des Naturschutzes, denn wenn man sich jetzt zurückerinnert oder wenn man quasi in die Historie geht, ist es so, dass vor der Industrialisierung, bevor die Kohle, also der fossile Baum, der jetzt verfeuert wird, gefunden worden ist, wir eigentlich kaum mehr Wälder hatten, weil diese Bäume, der Wald und natürlich das Baumaterial Holz sehr stark benötigt worden sind, um Architektur zu bauen, um auch ein Energieträger, also quasi die Leute mussten sich ja wärmen und es gab einfach noch nicht so viel anderes. Und die Bäume, die Wälder wurden sehr stark abgerodet. Das heißt, der Baum, der Wald war sehr stark bedroht. Und dann kam eben die Forstwirtschaft ins Spiel, die als erste Institution in diesem Maßstab Naturschutz eigentlich betrieben hat, weil die Förster Pläne gezeichnet haben und sich Gedanken gemacht haben über einen Zeitraum von 150 bis 200 Jahren, was mit diesen Wäldern passiert, was man machen muss, um die zu schützen, um natürlich ein Baumaterial auch zu generieren. Aber das waren quasi die Ersten, die in diesen Dimensionen gedacht haben. Also darf man das natürlich auch nicht unterschätzen. Nur was mit unseren Forsten passiert ist, ist, dass, ja, schaut man sich jetzt Bayern zum Beispiel an, Monokulturen entstanden sind. Genau. Mhm. Und eben keine Mischwälder. Und eine Monokultur ist ja eigentlich auch nichts als eine Ackerfläche mit Baum. Und das ist nicht widerstandsfähig. Und das merkt man jetzt natürlich auch. Und da passiert total viel. Und natürlich auch spielt da der Klimawandel eine Rolle, dass eben die Fichten überhaupt nicht mehr dafür geeignet sind. Also die gehen halt einfach ein.
Ist denen zu heiß, ne?
Genau. Ja. Und da gibt's auch ein sehr interessantes Beispiel in der Ausstellung von dem Architekturbüro White aus Schweden, die ein sehr renommiertes Holzhochhaus geplant haben und sich dann in der letzten Architekturbiennale damit beschäftigt haben, und zwar einen Beitrag gemacht haben, der 150.000 Trees heißt, also 150.000 Bäume, und die in einer 3-Panel-Projektion gezeigt haben, in Gegensatz zueinander, so einen Forst, wie diese Bäume abgeholzt werden, wie sie verarbeitet werden in der Fabrik, und quasi dann das fertige Holzhochhaus. Und man sieht in einem Spektrum eine Radikalität auch dahinter, die fast schon ein bisschen schmerzhaft ist, diesen sehr schön anmutenden Forst, wo dann wirklich große Maschinen kommen und den Baum einfach rausreißen und
wie
entasten.
Im Horrorfilm, ja.
Ja, genau. Ja, ja. Und was das eigentlich bedeutet. Und es ist eine wahnsinnige Leistung eines Architekturbüros, sich so selbst zu hinterfragen. Was steht denn eigentlich dahinter? Ja. Und wie viele Bäume habe ich eigentlich gebraucht? Und natürlich ist gerade der Holzbau ein sehr umstrittenes und wichtiges Thema, weil wir mit Holz gerade sehr nachhaltig auch bauen können. Aber es ist halt eben nicht so, dass wir mit Holzbau alle unsere Probleme lösen könnten, denn so viel Holz haben wir einfach nicht zur Verfügung. Mhm.
Genau.
Das heißt, auch hier ist es kein Schwarz- und Weiß-Denken, dass wir sagen, okay, bisher haben wir mit Stahlbeton gebaut und jetzt machen wir aber alles mit Holz. So wie es einfach wäre, es gibt einfach keine einfachen Antworten darauf, sondern wir werden sehr viele unterschiedliche Baumaterialien, Methoden benötigen, um mit den Herausforderungen unserer Zukunft umgehen zu können.
Mhm. Eins würde ich dazu noch gern sagen, man findet ja oft bei Projektbeschreibungen, wo viel Holz dann auch im Spiel ist, bei Architekturprojekten, in welcher Zeit dieses Holz wieder nachgewachsen ist. Also das ist ja auch ein Greenwashing der besten Sorte. Wie kann man da ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schaffen, auch bei den Leuten, die das dann quasi als Konsumenten, als Käuferinnen für sich in Anspruch nehmen wollen?
Ich denke, wie diese Annahme entsteht, ist natürlich auch ganz viel durch CO2-Berechnungen. Und CO2-Berechnungen sind halt so, dass man unterschiedliche Annahmen treffen kann, je nachdem, welche Datenbanken man befragt, was wie viel CO2 benötigt. Und wir haben uns damit auch in der Ausstellung auseinandergesetzt, indem wir auch eine CO2-Berechnung zum Beispiel für die Ausstellung gemacht haben. Und da können natürlich auch ganz unterschiedliche Ergebnisse bei herauskommen. Aber es geht natürlich um die kritische Reflexion darüber, was es bedeutet, quasi Holz zu verwenden und in welcher Geschwindigkeit es nachwachsen kann und sich damit einfach eben nicht in dieser Einfachheit auseinanderzusetzen, sondern in seiner Komplexität. Und ich glaube, das ist ganz oft das Thema in unserer aktuellen Debatte, dass wir gerne einfache Lösungen hätten, aber die es natürlich so nicht gibt, sondern uns auf unterschiedlichen Ebenen damit auseinandersetzen müssen.
Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Punkt. Danke, Christina Pujkilovic von der TU München. Das war für heute das Architektur- und Bauforum. Weitere Informationen zur Ausstellung Trees Time Architecture finden Sie auf www.architekturmuseum.de. sowie natürlich auf unserer Website www.handwerkundbau.at. Ja, und wenn Sie bis 14. September in München sind, schauen Sie sich das auf jeden Fall an oder fahren Sie gerne auch deswegen hin. Unseren Architektur- und Bauforum-Newsletter sollen und können Sie bitte auch abonnieren. Und für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik, Stefan Böck.